has been.
I think if I told you, you just might understand. Why I'm here to be such a cold.
He's a winter boy. It's a summer love. It's a winter game. There's another loss.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Malte Huck alias Beach People. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr gern. 2022 hast du eine EP veröffentlicht, I'll Be Gone For A Little While. Und am 21.02. diesen Jahres wirst du ein erstes Album veröffentlichen mit dem Namen Has Been. Darüber wollen wir heute sprechen. Es geht aber los wie in jeder Folge Milch und Kultur mit einer Fragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten oder Sätze beenden. Mhm. Milch ist für mich.
Lecker.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können.
Ich würde gerne besser Schlagzeug spielen können.
Irgendeins, das du gar nicht kannst, was du gerne spielen können würdest?
Vielleicht sowas wie vielleicht sowas wie Posaune.
Das letzte Buch, das du gelesen hast, war?
Das ist ein bisschen peinlich, weil das auch noch so Überhang von Weihnachten und ich will irgendwas lesen, was sehr sinnbefreit ist. Das ist dieses Habe Kerkeling-Buch.
Wie hieß es?
Gib mir etwas Zeit.
Die weiteste Reise, die du je unternommen hast, war nach?
Die weiteste war wahrscheinlich Südostasien.
Liest du gerne Biografien?
Ja, sehr gerne.
Welche hast du zuletzt gesehen? Gelesen?
Also das von Habe Kerkeling ist nicht so eine richtige Biografie und davor Barack Obama. Das ist auch keine wirkliche Biografie, aber es geht so um seine, es geht schon viel auch um sein Leben und vor allem die Zeit vor seiner ersten Amtszeit.
Was fasziniert dich an Biografien?
Ich glaube, das ist so der einfachste Weg für mich, in sowas abzutauchen, weil es so viel einfach um so sehr nachvollziehbare Dinge geht. Und ich bin einfach immer interessiert an, gerade wenn es Leute sind, die ich irgendwie bewundere oder bei denen ich das Gefühl habe, von denen möchte ich was lernen, zu gucken, wo die herkommen. Ich mag diese Coming-of-Age-Sachen und das. Das ist ja auch immer so ein bisschen drauf angelegt, so eine Biografie, aber ich habe immer das Gefühl, ah krass, ich sehe diese Person jetzt aus einer ganz anderen Perspektive.
Wer suchet, der?
Der suchet.
Wer findet, der?
Sucht weiter.
Über Musik zu sprechen ist?
Kontextabhängig.
Das wäre ich gerne beruflich, wenn ich nicht Musiker wäre. Das könnte ich mir vorstellen.
Koch.
Warum Koch?
Ich habe so ein bisschen gezögert, weil ich habe Freunde, die sind Köche. Und ich weiß, dass das ein sehr harter und nicht gerade angenehmer Job sein kann. Aber ich koche einfach super gerne. Und ich mag das, für andere Leute zu kochen.
Okay, das war schon die Kurzfragerunde. Die erste Frage, wie geht's dir gerade? Wir nehmen auf am 11.02. diesen Jahres. Wie ist die Lage gerade?
Die schwierigste Frage direkt am Anfang. Ich mache jetzt am Sonntag ein Release-Konzert für meine Freunde, für meine Familie in Berlin. Also es sind nur Leute, die ich eingeladen habe, es ist nichts Öffentliches, im Delphi-Theater. Und dafür sind wir gerade viel am Vorbereiten und ich bin deswegen ziemlich gestresst eigentlich, ziemlich unausgeglichen, dünnhäutig, aber gleichzeitig auch irgendwie so dankbar und ich bin auch gerade in so einem Modus, in dem ich einfach weiß, nächste Woche kommt das Album raus und es gibt viel zu tun und bin so ein bisschen in meiner eigenen Welt, aber ja, mir geht's gut eigentlich, aber ich versuche das gerade, oder ich erwarte gerade von mir, das auch so zu genießen, was jetzt passiert. Aber das fällt mir gerade irgendwie nicht so leicht.
Vielleicht kann man nochmal davor sagen, du hast vorher gespielt bei Anne Malcantara, du warst Bassist und hast dann eine Solo-Karriere begonnen als Beach People mit einer EP 2022, habe ich eben schon gesagt, und jetzt kommt dein erstes Album. Ja. Wir haben gerade darüber geredet, was wäre ein Beruf, der dich auch sonst interessiert hätte. Gab es zwischendurch mal Zeiten, wo du auch darüber nachgedacht hast, was anderes zu machen, oder wie war die Entwicklung bei dir jetzt vielleicht von der letzten EP auch zu diesem Album und was war dazwischen, beziehungsweise im Hinblick auf diese Frage?
Ja, also ehrlich gesagt denke ich nur durch äußere Faktoren daran, einen anderen Job zu machen. Also die Bedingungen dieses Jobs und das, was dieser Job manchmal mit mir macht, lässt mich darüber nachdenken, aber eigentlich bin ich so sicher, Künstler zu sein und kreativer zu sein und in diesem Job auch arbeiten zu wollen, dass alles andere dann eher so eine Art Beruhigung für mich ist. So diese Vorstellung, oh Mann, ich will einfach diesen beschissenen Chef haben, zu dem ich am Freitag sage, boah, jetzt kannst du mich mal und ich bin jetzt ein Wochenende raus. Um irgendwie auch vielleicht auch jemanden zu haben, der verantwortlich ist, der nicht ich ist, so den ich dann irgendwie dafür verantwortlich machen kann, dass irgendwas nicht läuft. Und aber auch einfach so, ja, die Art und Weise, wie was Kunst, was Musik in unserer Gesellschaft bedeutet, was wie sich das verändert, wie das vergütet wird und so. Und das macht es einem einfach oft madig. Oder mir macht es das manchmal madig und dann denke ich darüber nach. Aber mein heimlicher Traum ist eigentlich, das immer weitermachen zu können.
Warum machst du Musik?
Ich glaube, das ist auch ein großes Thema auf dem Album, auch wenn es nicht direkt darum geht, also wenn es nicht ausgesprochen ist unbedingt, aber die Auseinandersetzung, warum ich Kunst mache und in meinem Fall halt vorrangig Musik, aber auch andere Kunst. Und ich glaube, das war sehr früh für mich die Art und Weise, auf der einen Seite mich mit Realität zu konfrontieren. Also ich kann als erstes eigentlich immer in Kunst über gewisse Dinge sprechen, die mir dann vielleicht so im normalen Leben schwerer fallen, und zu entfliehen. Also ich würde sagen, die zwei Sachen. So gerade im Konsumieren, also wenn ich mir Sachen angucke, dann geht es eher ums Entfliehen und ums Wegträumen und vielleicht auch so Betäuben und so. Und im besten Fall aber auch inspiriert werden. Und wenn ich es selber mache, ist es eher so Dinge kontextualisieren, verarbeiten. Also ich habe das Gefühl, dass es eigentlich wie so eine Membran um mich herum, die mich schützt vor der Welt und ja, mir so ein bisschen Halt gibt. Und auch die Art und Weise, wie, also meine bevorzugte Art und Weise, halt über die Welt nachzudenken und über andere Menschen und über mich.
War schon immer klar, wie groß der Teil, Anteil von Musik in deinem Leben sein soll? Oder gab es da auch Phasen, in denen der gar nicht so groß war? Jetzt ist ja ein großer Anteil deines Lebens.
Ja. Ich würde sagen, interessanterweise war die Phase von 20 oder vielleicht von als ich 19 war, nach der Schule bis ich muss das mit ein paar Einschränkungen sagen, aber bis auch der Moment, wo ich bei An My Kindheit ausgestiegen bin, wahrscheinlich die Phase in meinem Leben, in der ich mich am wenigsten mit Kunst auseinandergesetzt habe. Also nach der Schule war eigentlich, nachdem ich ja jahrelang in Bands gespielt habe und so an dem Punkt für mich war, okay, ich weiß nicht, wie man da überhaupt Geld mit verdienen soll und so weiter. Und da so ein bisschen das zwangsweise weggedrückt habe. Also im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, es gab eigentlich den Teil in mir, der das wollte und so, aber es war einfach so, ja, irgendwie hatte ich nicht genug Mut und auch nicht genug so Fantasie, um zu sagen, ich mache das jetzt einfach und dann gucke ich, was passiert. Ich war dann eher so, ja, keine Ahnung. Und dann war ich halt in Südostasien und dann war ich weg und dann kam ich zurück und dann bin ich über Umwege bei AMK eingestiegen. Und das war natürlich auch Kunst und Musik und aufregend, aber ich habe relativ schnell das Gefühl gehabt, dass ich mich eigentlich eher dann verloren habe in anderen Dingen und so in dann ja eher Bestätigungen bekommen von außen und irgendwie auf Bühnen stehen dürfen und so. Und diese Seite in mir, die Kunst machen will, habe ich dann so ein bisschen vernachlässigt. Und die habe ich mir, glaube ich, dann krass zurückgeholt in den letzten Jahren. So, und würde sagen, so viel Kunst und so viel Musik wie in den letzten 5, 6 Jahren habe ich noch nie in meinem Leben gemacht.
Wenn du das sagst, was stellt man sich da vor? Du verbringst dann nächtelang oder tagelang in den Studios in der letzten Zeit oder wie viel Zeit pro Woche?
Es kommt so ein bisschen drauf an, welche Phase es ist, ne? Also jetzt gerade, nächste Woche kommt das Album raus. Ich bin gerade nicht so krass kreativ am Arbeiten, weil es einfach eher, also ne, schon, ich bereite halt gerade die Show vor, ich versuche Gesangsübungen zu machen und meine Parts zu lernen und so. Das ist aber jetzt keine wahnsinnig kreative Aufgabe. Es hat kreative Anteile und natürlich musikalische, aber es ist nicht der Teil in mir, den ich am wichtigsten für mich finde. Und das ist der, der gerade wieder so ein bisschen angeht, weil ich merke langsam die Zeit, bald sind alle Abgaben weg. Und dann geht's wieder los, neue Songs schreiben und ich bin schon wieder am Schreiben und mir fallen Sachen ein und ich habe Bock auf neue Musik, neue Filme gucken und so und diese ganzen Sachen. Und dann folgt eine Phase, in der ich das immer mache, wenn, je nachdem wie diszipliniert ich bin, habe ich dann entweder echt meine Zeiten, in denen ich es mache, weil ich mittlerweile nicht mehr so kreativ bin auf die Art und Weise, in der ich denke, ja, ich mach das halt, wenn das halt irgendwie kommt, sondern halt auch sage, nee, ich mache mir dafür eine Zeit frei und in der Zeit arbeite ich da dran und bereite mich darauf vor oder schaffe auch einen Rahmen, in dem ich dann auch kreativ sein kann. Genau, und dann beginnt die Zeit, die jetzt halt schon ungefähr mehr als ein gutes Jahr hinter mir liegt oder so 1,5 Jahre, wo es dann halt ins Studio geht. Und ab dann sind das dann immer so Blöcke, das sind dann halt so, ja, 2, 3 Wochen Blöcke, die ich dann im Studio bin. Mit Simon war das dieses Mal wieder, manchmal noch mit anderen MusikerInnen und jeden Tag Musik mache und Songs aufnehme und versuche zu arrangieren und so.
Das Album heißt Has Been, wie würdest du das auf Deutsch für dich übersetzen? Könnte man ja verschiedene Übersetzungen.
Ja, das Schöne ist ja irgendwie, deswegen ist die englische Sprache auch irgendwie so toll, für mich, es gibt keine wirkliche Übersetzung dafür und deswegen ist das für mich auch so ein Wort, was so gerade deswegen, ich habe keine Übersetzung dafür und gerade das finde ich so toll daran. So, es ist so diese Mischung aus allem, was das sein könnte, weil auch warum ich diesen ausgesucht habe, ne? Also das ist auch das, das steht so schön sinnbildlich für das Album. Es gibt eine sehr offensichtliche Übersetzung dafür und das ist, finde ich, auch witzig so, ne? Und auch so Leaving the Band, so Anspielungen, die, wenn man sie so wörtlich nehmen will, kann man sie wörtlich nehmen, aber im Prinzip stecken dahinter so viele Ebenen und so viele Dinge, die man da rein interpretieren kann. Und das will ich eigentlich so ein bisschen offen lassen der Person, die es hört, weil das finde ich irgendwie spannend.
Für Leute, die ich nicht kenne, wie würdest du denn das beschreiben, was du machst an Musik?
Die Musik, die ich mache?
Ja.
Also kommt so ein bisschen drauf an, was man sich jetzt anhört. Wenn man sich meine EP anhört, ich glaube, das ist noch ziemlich klar zu verorten in so einem Folk-Rahmen, Indie-Rahmen. Da habe ich so sehr darauf geachtet, dass das sehr atmosphärische Lieder werden, dass die auch gut irgendwie immer wieder gehört werden können und auch irgendwie so eine Art Durchlässigkeit haben, die diese Lieder so offen lassen. Also auch so textlich irgendwie versucht, da möglichst mich auch einzubringen, aber mich auch ein bisschen rauszuhalten. Und ich würde sagen, jetzt auf dem Album bin ich viel konkreter geworden textlich und habe viel mehr mich reingebracht und noch mehr Ecken und Kanten. Und auch musikalisch habe ich versucht, mich noch mehr in so Richtung Hip-Hop zu lehnen, was Samples angeht, was Drums angeht. Im Songwriting auch noch viel bei so klassischeren Folk- und auch Singer-Songwriter-Sachen zu bleiben, aber auch auszubrechen und auch ein bisschen mehr in so eine experimentellere, psychedelische Richtung zu gehen, bis hin zu ich bin kein krasser so Hyperpop-Fan, aber es gibt Sachen, die ich daran gerne mag, und es gibt auch Elemente, die es davon reingeschafft haben. Das hat auch mit, vor allem mit Simon zu tun, dem Produzenten, weil er halt auch einfach so, ja, voll krass in diese Richtung denkt und auch produziert und da immer wieder auch wir so ein bisschen geguckt haben, was wollen wir da für Elemente mit reinbringen.
Für die Leute, die nicht wissen, was Hyperpop ist, was meinst du damit?
Es ist so, ich glaube, die Leute, die Menschen, die eingeordnet werden unter Hyperpop, sind eigentlich die das gar nicht die das gar nicht so gern mögen, aber es ist so Charlie XCX und das ist wahrscheinlich die prominenteste Figur, die man in dieser, ja, so AJ Cook Bubble und so, das ist alles so ein bisschen diese auch UK Bubble, der das so zugeschrieben wurde. Ich glaube, die selber würden das gar nicht sagen, aber im Prinzip geht es halt um, ja, finde ich schon so eine der, schon eine super interessante und auch sehr einflussreiche Form von Pop im Endeffekt, die ja sich auch sehr krass, finde ich, so melodisch und von den Akkorden her auch so an so 90s-Pop und so orientiert, aber in der Produktion halt viel krasser eingreift, und die Produktion ist einfach so ein Riesenteil von der Musik. Und zum Beispiel, was auf dem Album mir immer ganz wichtig war, dass es Momente gibt, die von der Produktion, also zum Beispiel die Gitarre, wenn du die jetzt, wenn du die Saiten anschlägst, dann klingt die eine Zeit lang. Und dass wir mit der Produktion so eingreifen, dass die auf einmal abgecuttet wird. Und das gibt es auf dem Album relativ viel, und das ist auch so ein klassisches Hyperpop-Ding, so da wirklich so krasse Akzente zu setzen. Und sehr wenig Dynamik zu haben. Also entweder ist es saulaut oder es ist nicht da. Und das habe ich jetzt nicht so viel gemacht, aber genau, das war was, was mich irgendwie interessiert hat und was mich auch weiterhin begeistert. Dass manche Sachen daran stoßen mich ab und andere daran interessieren mich. Ich habe da auch noch nicht so ein richtiges Gefühl zu.
Ist ein sehr persönliches Album geworden. Sieht man auch schon an einem Albumcover, auf dem man dich sieht. Und ich glaube, du hast auch mehrere Bilder im Rahmen dieses Albums aus deiner Kindheit veröffentlicht. War der Weg von der EP zu dem Album immer schon relativ klar? Und auch klar, dass es so ein persönliches Album werden wird? Ich meine, die EP war auch in gewisser Weise schon sehr persönlich. Aber ist vielleicht nochmal ein Schritt persönlicher jetzt.
Ja, also ich würde sagen, die EP war in der Form persönlich, dass man wusste oder dass man im besten Fall vielleicht gespürt hat, okay, der drückt gerade was aus, was persönlich ist. Und bei dem Album finde ich es halt nochmal deutlich klarer, auch inhaltlich, dass man merkt, okay, ich könnte sogar sagen, worum es geht. Das konnte man vorher nur teilweise, würde ich sagen, oder wenn man mich gefragt hat oder wenn man vielleicht auch was über mich weiß. Und jetzt braucht man gar nicht so viel Vorwissen, glaube ich. Und ich glaube, das war auch, also es war nicht geplant, ich wusste nach der EP, und das ist mir auch sehr wichtig, und das wird jetzt nach dem Album auch wieder so sein, und das ist etwas, was nicht so leicht manchmal durchzubringen ist gegenüber Menschen, die mit einem zusammenarbeiten wollen, und zwar, dass wenn ich etwas ausgedrückt habe und das Gefühl habe, ich habe alles dahingehend ausgedrückt, dann mache ich das Nächste und dann mache ich was Neues, und das war nach der EP klar. Und das wird nach dem Album jetzt auch sein, also wird auch so sein. Und das ist deswegen nicht so gern gesehen, teilweise, weil es halt sich nicht so gut vermarkten lässt. Oder vermeintlich, ich glaube eigentlich schon. Ich glaube eigentlich ist es gar kein Widerspruch, weil das ist einfach Kunst und ich glaube, da haben Leute auch immer Bock drauf. Aber zurück zu deinem Punkt, ich will gar nicht so tief in diesen Aspekt reingehen. Ich war nach der EP, habe ich gesagt, okay, ich mache hier einen Cut und jetzt fange ich wieder an mit so einem Art, ich nenne das dann so Sammelprozess, also eigentlich alles so ein bisschen wegschmeißen, was davor da ist, so gedanklich, und dann neue Texte schreiben, neue Inspiration suchen irgendwie. Ich mache mir dann Ordner auf dem Laptop, wo ich halt Designs reinschmeiße und so. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich habe irgendwann dieses Foto auf dem Cover zu Hause gefunden. Das ist halt so aus so alten Familienfotos. Und dann habe ich, als ich das gesehen habe, wusste ich, okay, das wird das Cover. das war mir sofort klar. Und damit ist dann auch so ein bisschen der Prozess losgegangen mit was will ich konkret eigentlich zeigen. Und genau, dieses Cover ist ja so, ist ein Familienfoto aber, oder ein Kinderfoto von mir, aber sehr nah rangezoomt. Und dann war für mich auch klar, wie es klingen soll. So, ich war, das soll auch ins Gesicht reingehen. Also das soll rangezoomt sein an Elemente, die eigentlich zu leise sind, sollen zu laut sein und so weiter. Ne? Irgendwie so rauschen und irgendwie soll es auch mal knallen und es soll auch mal irgendwie, es darf nie zu entspannt werden. Im Gegensatz zur EP. So, ich finde, der erste Song und der letzte Song sind so die harmonischsten. Aber zwischendurch war es so, man darf sich nie komplett entspannen dürfen. So, das war mir irgendwie wichtig. Und dann ist halt in diesen Jahren so viel Sachen passiert, die mich so beschäftigt haben und die auch teilweise so scheiße waren, dass das halt so inhaltlich, dass es sich immer reingespült hat, immer mehr. Es hat sich halt aufgedrängt. So, ich war halt so, ich habe jetzt angefangen, hier zu versuchen, Geschichten zu erzählen, aber ich habe am Anfang war irgendwie so, ich erzähle einmal meine Lebensgeschichte oder so, aber irgendwann war ich so, boah, das ist irgendwie so, na, irgendwie habe ich gemerkt, das reizt mich nicht, das ist auch irgendwie langweilig. Ich halte mich auch nicht und mein Leben auch nicht als interessant genug, um da irgendwas draus zu machen. Mir hat daran die Kunst gefehlt und das Mehrschichtige und die Metaphern. Und so geht dieser Prozess dann halt los und dann geht es immer weiter. Und irgendwann kommt man da an, wo man jetzt angekommen ist. Ne? Das sind so ganz kleinteilige Schritte, über die wir bestimmt auch heute noch reden. Aber genau, das wurde mit dem Foto wurde mir klar, das ist die Richtung, in die es geht.
Hattest du vorher Hemmung auch so ganz, also es ist ja auch gar nicht so leicht, ganz so ganz persönliche Sachen, und da kann man ja auch zwiegespalten sein, wie viel bringt man immer von sich auch noch ganz persönlich als Person da ein? War das, hast du da auch drüber nachgedacht? Ist das, oder dass man ein alter Ego erfindet oder so, oder dass man andere Bilder nimmt? Hast du darüber nachgedacht?
Ich habe da viel drüber nachgedacht, ja. Und ich denke auch jetzt noch drüber nach, also je näher diese Veröffentlichung kommt, desto mehr Schiss kriege ich auch davor. Ich vertraue auf der einen Seite sehr, sehr auf das, was ich da gemacht habe. Ich glaube an die, also ich weiß sogar um die Power, die meine Intention hat. So, ne? Das heißt nicht, dass ich die gut ausgeführt habe, zwangsläufig, oder dass das funktioniert oder dass das ankommt, aber ich weiß, dass rein theoretisch in diesem Ansatz eine Power liegt. Weil ich das von anderen Leuten kenne, weil ich das gesehen habe und das spüre so, ne? Ich habe ganz viele verschiedene Perspektiven während des Schreibens versucht einzunehmen, ne? Ich habe überlegt, will ich eine Geschichte quasi aus einer dritten Personenperspektive, will ich es aus der ersten Person erzählen? Geht es um mich oder geht es um einen fiktiven Jungen? Und ich habe mich irgendwann entschieden, diese fiktiven Elemente mit reinzunehmen, aber sie nicht alle als fiktiv zu markieren. Also ich lüge auf diesem Album nicht, aber zum Beispiel die Musik gibt manchmal Kommentare oder Widersprüchlichkeiten auf, die ein Highlight auf einen Moment setzen, der vielleicht gar kein Highlight war und andersrum. Also es stellt vielleicht etwas schöner dar, was gar nicht so schön ist, und etwas schlimmer, was gar nicht so schlimm war. Und das war mir irgendwie wichtig, also da auch so eine Art Zerbel zu entwerfen und zu sagen, ich habe viel mich auch mit so der Wirkungsmechanismen von Reality hingegeben und mir das angeguckt und so überlegt, wie funktioniert das und warum ist das so? Und das, ich habe gemerkt, das möchte ich mit drin haben. Und es gibt eine Reality-Show, die war tatsächlich sehr inspirierend für mich in der Hinsicht, die heißt The Gerard Carmichael Reality Show. Und Gerard Carmichael ist so ein Comedian und der hat auf der Bühne, Mitte 30 war der da, in seinem Stand-Up-Special quasi, der dem Publikum gegenüber offenbart, dass er homosexuell ist. Und er hat quasi, das ist in seinem Fall spannend, weil er halt schon immer eine öffentliche Person ist und sich ganz anders inszeniert hat. Ne, er hat sich jetzt nicht irgendwie als irgendwie so, er hat sich nicht explizit darauf betont, dass er heterosexuell sei oder irgendwie die, war dafür bekannt, irgendwie was mit Frauen zu haben. Aber er hat diese Lebenslüge, die er vor sich selbst hatte, auch nach außen gezeigt und war sehr persönlich in seinem Stand-up und hat das immer mindestens einfach nicht erwähnt und teilweise auch gelogen so. Und hat das dann aber auf der Bühne auch gesagt. Und das war ein wahnsinnig, also ein sehr gutes Stand-up, also sehr gut auch geschrieben und super intim und schön und so. Und danach hat er eine Reality-Show gemacht. Und in der Reality-Show geht er halt teilweise zu, also er ist so Sohn von einem Papa, der ganz viel fremdgegangen ist. Und das hat er auch irgendwann rausgefunden. Und seine Mama ist so krasse Christin und lehnt halt komplett seinen Lebensstil ab und sagt halt auch, dass er dass sie ihn liebt, aber dass er auch Sünder ist und dass er auch in die Hölle kommt. Und diese ganzen Personen stellt er halt da in dieser Reality-Show. Und es spielt halt mit den Elementen einer Reality-Show, aber geht halt im Gegensatz zu dem, was wir als Reality-Show verstehen, wirklich an sehr, sehr schwierige Themen und auch, ja, es entsteht so ein ganz anderes Gefühl als bei den anderen Reality-Shows, die ja eigentlich mit der Realität nichts zu tun haben. Weder die Situation, in der diese Menschen sind, noch die Art und Weise, wie die isoliert werden, wie die betrunken sind oder nicht betrunken sind, wie die nicht, also die haben ja so, es gibt am Set, die wissen nicht, wie viel Uhr es ist, ne? Und die dürfen nicht sagen, was sie in ihren Interviews gesagt haben, den anderen Leuten am Set und so, ne? Also das ist alles auch designed, damit man halt daraus später Narrative stricken kann, die dann halt so sind, wie sie jetzt sind, und dass man aber davor sitzt und sich so ein bisschen daran ergötzen kann und so. Und das fand ich irgendwie spannend und das wollte ich so mit reinbringen.
Vielleicht gehen wir mal in die Songs.
Gerne.
Es sind insgesamt 11 Songs und das Album startet mit dem Song Winter Boy und es geht um die Geburt von dir tatsächlich und zwei Wörter spielen eine besondere Bedeutung. Winter Boy, aber auch Summer Love und was mir aufgefallen ist, so, es geht eigentlich in den ersten beiden Songs, auch vor allem im ersten Song auch durchaus experimentell zu, fragmenthaft teilweise. Und es spielen auch frühe Verletzungen eine Rolle. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben in die ersten beiden Songs.
Die ersten beiden Songs, ja, das ist also die Winter Boy war im Prinzip relativ früh, war das für mich klar, das soll sowas sein, wie wenn das jetzt ein Film wäre, das so gezeigt wird. Ja, wie nennt man nochmal die Credits, die am Anfang kommen? Sind das auch schon Credits? Auf jeden Fall ein Intro. Die Leute spielen mit. Das ist so das ungefähre Gefühl, um das es gehen wird. Und genau, ich hatte das lange geschrieben gehabt, den Gegensatz Winter Boy, Summer Love, Winner's Game, Another Loss. Und das war mir eine Zeit lang zu plakativ und hatte das auch so ein bisschen zur Seite geschoben und habe andere Strophen geschrieben und so. Aber bin immer wieder da angekommen und irgendwann habe ich gemerkt, ah, das soll plakativ sein, das soll die Überschrift sein. So, das soll das sein, was man als erstes hört. Und als ich das gemerkt habe, fand ich es wieder spannend. Und wir hatten zwei verschiedene Versionen von dem Song. Eigentlich war das am Anfang ein Song, der kommt als erstes und als letztes in zwei verschiedenen Versionen, aber irgendwann haben wir gemerkt, irgendwie wollen wir den Rahmen anders bilden, den haben wir auch anders gebildet. Das kann ich auch dazu sagen, das hört man am Anfang, da sagt eine Stimme Has-Been und die sagt am Ende des Albums,
Anfang, ne? Ja.
Genau, das Letzte, was man hört, ist auch nochmal das Has-Been. Das ist tatsächlich Kamala Harris, die das sagt. Wir haben das einfach rausgechoppt aus so einer Rede. Das war nämlich ihr Slogan. Ich glaube, den Slogan kennt man gar nicht so gut, weil der ist halt nicht so catchy, leider. Aber to be unburdened from what has been war, glaube ich, der Slogan. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also aber ich glaube.
Befreit sein von dem.
Genau, von dem, was war.
Mhm.
Und nicht mehr belastet sein damit. Und ja, was bei ihr damit gemeint ist, ist ja irgendwie klar. Aber genau, ich finde, gerade auch, also ihre Stimme ist halt auch einfach so so schön, so wir haben die natürlich nochmal verfremdet und so, aber irgendwie, als ich das gehört habe, gerade weil sie auch, das ist ja am Ende vom Satz, dass sie das sagt, also sie sagt nicht, has been, so wie ich es aussprechen würde, und irgendwie fand ich das schön, dass das so, es wirkt so seltsam, warum sagt sie das so, weil es halt eigentlich am Ende von einem Satz ist. Genau, und es geht mit meiner Geburt los, kann man so sagen, es geht aber auch mit einer grundsätzlichen Gefühl, was ich habe, also einer Ein Bekannter von mir hat mich mal als Leider bezeichnet. Das fand ich sehr, sehr passend damals. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so passend, weil ich nochmal eine Erweiterung darum gebaut habe. Irgendwie, weil ich schon auch eine Art und Weise habe, in meiner Kunst auch zu leiden und mich da auch in leidige Themen reinzuwerfen. Aber gleichzeitig auch immer daraus irgendwie eine Schönheit erfahre. Und das war irgendwie für mich so wichtig, das auch irgendwie in der Musik wiedergespiegelt zu haben. Ich finde, das ist einer der schönsten Songs geworden, so vom Gefühl her, von der Textur her. So. Und genau so dieses, ja, irgendwie, ich glaube, ich stelle mich oft in Perspektiven in meinem Kopf in so eine Verliererrolle, in so eine Opferrolle. Und das ist auf jeden Fall was ich gerne verändern will oder was ich auch am Verändern bin, aber es ist trotzdem etwas, was Teil von mir ist. Und das wollte ich irgendwie auch mit drin haben, deswegen dieses Winner Game, also das Game, das wir alle spielen müssen, das Game, um das es auch im Super Bowl Auftritt von Kendrick Lamar jetzt ging, noch mal einer ganz anderen, viel politischeren Form, aber das Spiel, was wir mitspielen müssen, was wir aber eigentlich gar nicht mitspielen wollen, ob das jetzt gewisse Rollen, ob das Identität ist, ob das Kapitalismus ist, so, da kann man viel reinsetzen, genau, aber da eigentlich immer drin zu verlieren, entweder weil man es mitspielt und deswegen unglücklich ist oder weil man es nicht mitspielt und sich trotzdem irgendwie noch in dieser Logik befindet von diesem Spiel und irgendwie die ganze Zeit sich als Verlierer betrachtet. Und dann kommt My Heart Breaks, der zweite Song, und da, das ist eigentlich so ein bisschen in meinem Kopf ist das immer die Fahrt aus dem Krankenhaus nach Hause. Aber es vermischt sich, und das passiert oft bei den Songs auf dem Album, es vermischt sich noch mit einem Streit, den ich hatte mit meiner Freundin, das war auch im Auto. Und irgendwie die erste Strophe ist für mich emotional vor allem so eine Art Umfeld und so eine Art Gefühl, mit dem ich viel aufgewachsen bin. Also auch das Gefühl von einem gebrochenen Herzen. Und die zweite Strophe ist dann eher fast ein Sprung in die Jetztzeit. Genau.
Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Quasi, es gibt ja diese Fahrt aus dem Krankenhaus und du sprichst dann über auch erste Streit zwischen den Eltern oder was sich auch vielleicht geprägt hat. Aber das ist dann eigentlich so über die Kindheit hinweg oder später, was du wahrgenommen hast.
Genau, also es ist einfach so ein bisschen, und das ist ein Thema, deswegen bin ich auch sehr vorsichtig. Und das ist aber eigentlich ein so spannendes Thema, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Wenn man versucht, authentisch seine Geschichte zu erzählen oder sein, und das war, ich bin immer wieder an diesen Punkt gekommen im Schreiben von diesem Album, wenn man versucht, authentisch seine Geschichte zu erzählen, wird man immer irgendwen negieren, verletzen, ausschließen. Man kann in seine eigene Perspektive nicht alle anderen Perspektiven integrieren. So, ne? Wenn, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, aber wenn du mit deinen Geschwistern über eure Eltern redest, dann kannst du sagen, boah, Mama war immer die tollste Person der Welt. Dein Bruder kann sagen, nee, ich finde, die war hier und hier, das ging gar nicht. Und ihr könnt beide recht haben. So, ne? Wir als Geschwister haben nicht die gleiche Mama und Papa gehabt. So, ne? Und das ist in meinem Fall, also ich bin in einer Patchwork-Familie groß geworden und mein ältester Bruder ist 16 Jahre älter als ich, als mein Halbbruder, und den Papa, den er hatte, den hatte ich nicht. Das war ein anderer Mensch, ne? Also du bist in 16 Jahren ein anderer Mensch als der du jetzt bist. So. Und das ist für mich etwas, woran ich immer wieder gestoßen bin, dass ich gesagt hätte, ich will gleichzeitig meine Geschichte erzählen, aber ich möchte eigentlich nicht die anderen Menschen in dieser Geschichte bloßstellen oder darstellen. Ich möchte einfach nur meins erzählen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und zum Beispiel, ne, zu sagen, dass ich in einer Konstellation groß geworden bin innerhalb der Familie, in der es verschiedene Schwierigkeiten gab, die für mich wahnsinnig bedeutend und prägend waren, aber trotzdem dabei versuchen, sensibel zu bleiben dafür, dass ich deren Geschichte nicht miterzählen will. Und deswegen wollte ich halt auch noch diesen eigenen Aspekt von mir, der sich streitet, keine Ahnung, 20 Jahre später, der auch Dinge falsch macht, der andere Menschen verletzt, der nicht dazulernt in manchen Aspekten und derjenige ist, um den es da geht. Ne? Und das ist nicht so einfach, das war nicht so einfach für mich, das zu beschreiben, weil ich natürlich nicht den Satz sagen will innerhalb von einem Song, hey, übrigens, das ist meine Perspektive, weil das macht alles kaputt. Hm. So, und deswegen war das so ein bisschen mein Weg, das zu integrieren.
Das Wort authentisch, ich übersetze das jetzt mal mit Versuch, ehrlich zu sein oder mit sich selber, oder wie würdest du denn, was, wenn du sagst, authentisch seine Geschichte erzählen, meinst du denn?
Das ist eine gute Frage, weil Authentizität ist auch ein so viel benutztes Wort. Ja, das ist ein
abgegriffenes Wort. Aber ich habe dir das jetzt gerade sehr, fand ich sehr glaubwürdig, deswegen die Frage.
So. Genau, und ich finde aber, dass eigentlich auch wieder ein spannender Aspekt, egal ob es um Reality-TV geht oder um Social Media oder auch um ein Album, ne, das ist was für mich etwas, eine Ebene, die ich immer mitgedacht habe. Ich weiß ja, in dem Moment, wo ich da einen Reim reinpacke oder eine Metapher, dass das eine gewisse Wirkung erzeugt. Das ist ja eine Darstellung. Das geht ja schon durch mich. Und deswegen habe ich versucht, wie kann ich innerhalb von diesen Spielregeln trotzdem versuchen, ehrlich zu bleiben. Und ich habe auch versucht, immer wieder Sätze reinzubringen, um zu zeigen, ich verstehe, dass ich gerade etwas stilisiere. Und trotzdem versuche ich im Rahmen von dieser Stilistik ehrlich zu bleiben. Und das, keine Ahnung, so, dass, ob mir das gelungen ist oder nicht, aber das war auf jeden Fall mein Versuch. Und genau, authentisch ist es in dem Sinne nur in dem Rahmen, in dem es sein kann. So. Mhm.
Du hast in der Kurzfragerunde eben gesagt, wer suchet, den Satz, wer suchet, der, hast du beendet mit, wer suchet, der suchet. Und wer findet, der, hast du beendet mit, wer findet, der suchet noch weiter, glaube ich.
Der sucht weiter.
Der sucht weiter, genau. Du nimmst den Hörer oder die Hörerin ja mit auf Reise, ist auch manchmal so ein abgegriffenes Wort, aber vielleicht passt es schon, oder du nimmst ihn mit auf bedeutende Stationen in deinem Leben oder markante Punkte in deinem Leben. Der dritte Song heißt You Must Be Out of Your Mind und der vierte ist schon Leaving the Band. Ich habe mich, also in dem dritten Song stellst du dir auch viele Fragen. Ich habe mich gefragt, ist das auch eine Frage, die dir gestellt worden ist von außen oder an dich herangetragen wurde, dass dieses Fragenstellen oder die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, dass das für dich so, oder dass du auch für viele Leute so gewirkt hast wie, du musst doch irgendwie verrückt sein, oder ist es irgendwie komisch, dass du dich mit Themen beschäftigst, und hat dich das auch geprägt, dass Leute das zu dir gesagt haben, wenn es überhaupt so war?
Auf jeden Fall. Also es ist zum einen, You Must Be Out of Your Mind ist für mich einer von zwei Songs auf der Platte, also auf der A-Seite gibt es You Must Be Out of Your Mind, auf der B-Seite Stand-Up Comedy, und das sind die zwei Songs, die für mich am ehesten ein Selbstgespräch sind und sehr assoziativ, wenig versuchen, fertig zu sein, so, sondern eher so eine Art Ausschnitt aus Gedanken, die ich mir mache oder Probleme, die ich habe. Und ich habe es deswegen You Must Be Out of Your Mind genannt, weil es für mich eigentlich ziemlich genau das beschreibt, wo ich das Gefühl habe, das wird mir von außen zugeschrieben manchmal. Und zwar You Must Be Out of Your Mind im Sinne von, hey, du hast sie doch nicht alle, oder warum denkst du jetzt so viel darüber nach, oder warum machst du dir so viele Gedanken, oder warum bist du nicht mal zufrieden oder so, ne? Also so Zuschreibung. Aber eigentlich ja ist dieser Satz einer für mich, der total schön ist, also aus seinem Kopf raus zu sein, aus seinem Kopf raus zu können, vielleicht mal reinzugehen in das, was man fühlt, oder überhaupt mal nicht zu denken, ist ja eigentlich ein schöner Zustand. So. Und so ein bisschen so diese zwei Perspektiven so darzustellen, das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, keine der beiden Perspektiven hat für mich irgendwie recht, aber für mich irgendwie mich dazu verorten und zu gleichzeitig zu sagen, hey, ich spreche hier, unter anderem spreche ich darüber, dass ein Freund von mir gestorben ist vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren, am Montag vor 2 Jahren, also nächste Woche Montag vor 2 Jahren, am 17. Februar. Und wollte sagen, ich kann darüber schreiben und ich kann auch darüber sprechen, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie darüber hinweg bin oder dass ich weiß, wie man über sowas hinwegkommt. So, und das habe ich nämlich gemerkt, wenn ich dann darüber spreche, dass mir dann von außen manchmal gespiegelt wurde, ah, du kommst ja voll gut drauf klar oder was auch immer, so, und ich so gemerkt habe, nee, die Wahrheit liegt dazwischen, aber sie liegt auch deswegen dazwischen, weil ich es auch nicht richtig zeige, weil ich irgendwie nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Und darum geht es für mich in diesem Song so ein bisschen, so diese Art Zwischenzustand, und das ist für mich, bei mir, glaube ich, immer nochmal extra doll, und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, weil ich sehr gerne Zuspruch bekomme oder gemocht werde oder will, dass andere Leute mich verstehen. Und dann für mich das auch immer, wenn mir jemand sagt, hey, warum machst du das denn so und so, ich immer das Gefühl habe, die versteht mich nicht, und das erlebe ich dann als sehr dramatisch und will mich erklären und sage, ey, aber guck mal hier, ich mache doch das und das und ich bin doch so und so. Wenn ich eigentlich auch sagen könnte, hey, ist auch okay, wenn man das nicht versteht, was ich mache.
Den Tod deines Freundes verarbeitest du in einem Song, der heißt 7 Sekunden für Julian. Und das ist eine Anspielung an einen Text deines Freundes, Lord Folter, alias Julian Wachendorf. Er ist durch Krankheit gestorben, ne?
Krebs, ja.
Relativ früh. Und die 7 Sekunden sind die Antwort auf die Frage, wie sehr magst du mich, auf einer Skala von 1 bis 10 aus einem Text von ihm.
Wir kommen auf einer Skala von 1 bis 7.
Auf 1 bis 7, was habe ich gesagt?
Vielleicht hast du auch 7 gesagt.
Ich wollte 7 sagen auf jeden Fall, genau. Sonst macht es keinen Sinn. Ja, sonst gibt es keinen Sinn. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ich würde gerne nochmal bei den dritten und vierten Song bleiben. Mhm. Nach You Must Be Out of Your Mind kommt Leaving the Band. Und da geht es ja auch um an Mike Kantereit, beziehungsweise im Hinblick auf die Antworten, die du gerade auf Wer suchet der und wer findet der gegeben hast, würde ich dir immer fragen, was waren denn Fragen, die für dich beantwortet wurden oder als du zur Band gekommen bist? Und vielleicht auch, welche Fragen haben sich eigentlich dadurch erst ergeben, dadurch, dass du in der Band warst? Und vielleicht gab es ja auch so ein, als du reingekommen bist und als du rausgegangen bist aus der Band, welche Antworten hast du da bekommen und welche Fragen hast du dir gestellt? Was genau?
Rückblickend habe ich.
Welche neuen Fragen? Neuen Fragen haben sich auch dadurch ergeben, durch eine neue Situation.
Genau, weil ich, das war auch so ein bisschen das, was ich gerade im Kopf hatte. Also die Antworten, die ich bekommen habe beim Einstieg, waren irgendwie welche, mit denen ich nicht gerechnet habe, wodurch sich eher neue Fragen ergeben haben, wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt näher an der Antwort dran. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ne, also ich war 20, als ich eingestiegen bin, so, und rückblickend, ich bin jetzt 31, denke ich, boah, wie krass jung ich war, aber das denkt man ja immer, also währenddessen denkt man ja das nie, dass man so jung ist, und rückblickend halt schon, und ich habe so viele Antworten auf, also weißt du, wenn man irgendwie so einen geringen Selbstwert hat und irgendwie Zuspruch von außen braucht und dann spielt man bei einer Band, die so eine Größe hat, kann man sich das halt so abholen, so, ne, und das war total schlecht für mich auf ganz vielen Aspekten, so, ne, ob das jetzt geht um Bestätigung von außen oder Drogenkonsum, aber alles, was so dieses Loch füllt, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich will endlich, dass das weg ist, und das dadurch eigentlich nur größer wird, so, und das ist auch so abgegriffen, schon tausendmal durch irgendwelche Filme und durch Prosa und durch Poesie dargestellt worden, aber manche Sachen lernt man halt auch nur oder erfährt man halt irgendwie auch nur, wenn man dann wirklich mal diese Dinge erfahren hat, und ich habe es dann dadurch gemerkt, dass ich so unglücklich war und auch so meine erste Therapie angefangen habe und so, dass ich so gemerkt habe, ich beantworte diese Fragen einfach seit Jahren falsch, so, und ich glaube, durch den Entschluss dann auszusteigen und durch den Ausstieg an sich habe ich angefangen, mir die ehrlicher zu beantworten, und deswegen auch Wer suchet, der suchet, so, weil ich das Gefühl habe, das ist der Prozess, der mich eigentlich gesund hält, gerade weiter zu versuchen, kreativ zu bleiben, gesund zu bleiben und nicht immer zu denken, ach, irgendwann komme ich an einen Punkt, da ist das dann so und so, sondern halt auch irgendwie zu sagen, ich versuche das jetzt mal zu genießen, und ja, ich habe aber auch diese Jahre gebraucht, in denen ich andere Wege versucht habe irgendwie.
Du hast gerade gesagt, dass das war ziemlich jung eigentlich, als du zu Mike Kantereit gekommen bist. Ich habe mir auch die Frage aufgeschrieben, war das einfach zu früh und würdest du es jetzt mehr genießen können? Also wenn du jetzt in die Band einsteigen würdest, dass es dich, du hast am Anfang auch gesagt, es gab die Phase, in der dir die Kunst gefehlt hat und du bist jetzt vielleicht näher an der Kunst oder dem, was du machen willst, dass du da jetzt ein anderes Verhältnis zu hättest.
Es kommt so ein bisschen
drauf. Nee, die Mucke war halt scheiße.
es kommt so ein bisschen drauf an, worauf wir es beziehen. Wenn wir es jetzt wirklich auf An Mike Kantereit beziehen, so, und wir sagen, ich steige jetzt mit 31 ein, dann müsste ich ja erstmal fragen, steige ich dann in die Band ein, die es vor 11 Jahren war, oder steige ich in die Band ein? Ne, das wäre schon mal die erste Frage. Aber egal, lassen wir dieses Szenario kurz mal einfach so stehen.
Sagen wir die Band von früher.
Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich das nicht machen. Also ich würde das vor allem deswegen nicht machen, weil es mich kreativ und künstlerisch nicht genug reizt und nicht genug erfüllt, die Vorstellung. Weil ich mittlerweile weiß, dass das, was ich mir zu der Zeit versprochen habe, ne, nicht bewusst, das waren unterbewusste Vorgänge, aber was ich dachte, was auch dabei rauskommt, dass das nicht da zu finden ist, sondern dass das in ja, diesen ganz langweiligen Dingen für mich zu finden ist, in einer gesunden Beziehung zu Menschen, die ich mag, irgendwie einem Leben, das irgendwie gesunde Aspekte im Fokus hat, das mich priorisiert und die Leute, die mir nahe sind und so weiter. Und das habe ich da nicht gemacht und würde auch jetzt für mich dagegen sprechen, das zu machen.
Kannst du jetzt wahrscheinlich aber auch sagen, mit der Erfahrung, die du gemacht hast.
Ne? Mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, genau. Also genau, deswegen, es gibt kein Zurück in der Hinsicht und das ist ja auch gut so. Aber zum Beispiel, ich könnte mir voll gut vorstellen, und da habe ich auch richtig Bock, das nochmal zu machen, auch so Bassist zu sein in der Band. So, ne? Diese Rolle, die ich jetzt habe, die ist so anstrengend teilweise für mich. Ich würde mich voll freuen, nochmal mehr in den Hintergrund zu rücken und einfach nur Bass zu spielen oder Gitarre oder eine Band zu produzieren. So, ne? Ich produziere auch gerade was in Köln, kann ich das noch nicht so richtig drüber sprechen, aber auch diese Rolle gefällt mir auch super gut.
Arthur und Vanessa war doch auch so ein Projekt, wo du. Hast du Bass gespielt
da? Genau. Ja, ne? Da habe ich auch, genau, aber da habe ich auch zum Beispiel mitgeschrieben und so, die Platte haben wir zusammengeschrieben. Ich könnte mir halt echt noch mal vorstellen, so Live-Bassist zu sein. Also wenn ich noch mal in eine Band eintreten soll, dann muss das wirklich, dann muss wirklich alles passen, weil ich will nicht noch mal in eine Band einsteigen, bei der ich eigentlich das Gefühl habe, und damit meine ich nicht nur AMK, sondern auch andere Bands, in denen ich war, irgendwas stimmt ja eigentlich gar nicht so richtig, weil dafür ist das eigentlich ein viel zu sensibler, viel zu komplizierter und wackeliger Raum, in dem man sich da gemeinsam begibt. Also wenn ich jetzt irgendwie Bands treffe, bin ich manchmal so froh, dass ich in keiner Band bin, weil das manchmal so eine Höllenstimmung ist. Und wenn ich junge Bands treffe und die mich irgendwie, ne, ich treffe und halt mich manchmal mit jungen KünstlerInnen und die mich fragen, um was sie sich kümmern sollen oder so, wenn das eine Band ist, sage ich, ey, kümmert euch vor allem umeinander so und holt euch Hilfe. So, holt euch Hilfe, bevor, also, dass ihr euch vielleicht in die Haare kriegt oder dass es diese komischen Streits über GEMA oder über welche Outfits man anziehen soll oder welche Songs auf die Platte kommen, so, das wirkt wie oberflächliche Dinge, aber da geht man teilweise an Kerndinge und an Kernziele und man muss sich da updaten. Sonst ist man irgendwann halt 5 Leute oder 3 Leute oder 4 Leute und der eine und alle wollen was ganz Unterschiedliches, aber keiner spricht darüber. So. Und die gesündesten Bands, die ich kennengelernt habe und die es am längsten geschafft haben und bei denen man gerne mit am Tisch sitzt und mit denen rumhängt, sind die miteinander reden und die sich auch mal streiten und so weiter.
Spannend, also alle. Ich glaube, alle von An My Kind Rein machen ja auch jetzt was anderes, ne?
Ja.
Christopher An mit Francesco Wilking, Severin ja auch, ich glaube, Henning auch, ne? Macht jetzt andere Nebenprojekte.
Ja, genau.
Zu dem Thema, also die sind ja noch zusammen, aber das so näher an der Antwort sein oder dass da scheinbar auch noch was anderes, auch was anderes gesucht wird vielleicht noch.
Ja, ich glaube, also ich glaube, und das ist mir, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, so, weil ich werde natürlich oft darauf gesprochen und so und spreche oft drüber und das ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema, so ist ja keine Frage. Aber ich erzähle, glaube ich, niemandem irgendwas Neues, wenn ich den Leuten, die ein Projekt verfolgen, was die Größe hat wie An My Kind Rein, ersetze An My Kind Rein durch Milky Chance, Fontaines DC, Idols, was weiß ich, durch irgendeine große Band, die man vielleicht idealisiert, dass was man davon sieht, was man davon hält, was man dazu denkt, dass das reine Inszenierung ist. Dass man sich nicht diesem Scheinglauben hingeben kann, dass irgendwas davon, ne, also das merkt man ja spätestens dann, wenn dann diese Sachen rauskommen, Band X war scheiße zu dieser Person und dann fallen alle aus den Wolken, so als würde irgendwer irgendwen von denen kennen. Und das ist sowas, keine Ahnung, wie oft man das sagen muss. Ich weiß noch, es gab diese ganze Jeremias-Thematik so, ne? Die war ja ziemlich groß, also jedenfalls in unserer Bubble so. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber egal.
Ging es auch um angemessenen Umgang mit Frauen?
Genau. Ja. Und es war eine sehr hitzige Diskussion. Und dann habe ich irgendwo so einen TikTok gesehen. Auch einer der. Es war ein Fehler, dass ich danach auf TikTok gegangen bin, weil ich dann wirklich in diesem Wurmloch war und ich so war, Alter, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und dann hat da eine Person ernsthaft eine Liste gemacht mit KünstlerInnen, wo sie das Gefühl hat, dass da noch was brodelt, und KünstlerInnen, wo sie das Gefühl hat, die sind safe. Wo ich danach dachte, ey, wenn es einen Rückschluss aus dieser Situation gibt, dann, dass du da keine Ahnung von hast und dass auch alle anderen keine Ahnung von haben und dass das reine Projektion ist. Das ist so oberflächlich und so kurz gedacht und diese ganzen, und wir alle fallen dem aber irgendwie so zu Opfern, ne? Ich ja auch so. Ich meine, ich idealisiere irgendwelche KünstlerInnen, die so weirde Sachen sagen und machen und so, ne? Das ist aber nicht real. Und das ist, finde ich, auch wichtig. So, das war für mich auch, das ist auch für mich, also ich glaube, deswegen rede ich auch so ein bisschen inbrünstiger darüber. Das ist für mich auch Teil des Albums, so ein bisschen, ne? Ich erzähle hier eine Geschichte, ich inszeniere hier was, so, keiner kennt mich. Mhm. Ne? Und gleichzeitig will ich da vorsichtig sein, weil es ist nicht dieses Ding von keiner kennt mich, und mich kennt ja auch jetzt nicht mehr viele Leute, ich bin ja jetzt nicht mehr krass in der Öffentlichkeit, aber so im Sinne von, man kennt nicht die Leute, die dahinter stehen. Es ist einfach, sich zu inszenieren, es ist einfach, sich als irgendwas darzustellen. Das ist so einfach, sich auf Social Media als irgendwas darzustellen. Das kann wirklich, ja, jeder, der halbwegs normales Menschenverständnis hat.
Ist es dein Versuch, den Leuten auch ein bisschen mehr über den wirklichen Malte zu erzählen? Das klingt jetzt auch so blöd, aber ich meine, du öffnest dich ja schon, also beziehungsweise du versuchst mehr Facetten von dir zu zeigen, auch Momente der absoluten, oder du schreibst dazu Depressionen in dem 10. Song Imos, aber ja auch Krisen, Fragen, Zweifel und so weiter, also Facetten zu zeigen, die dir, oder mit denen du dich wohler fühlst.
Ja.
In der Öffentlichkeit so.
Ja, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen zu gezwungen, auf der einen Seite. Und ich würde nicht sagen, dass es der Versuch ist, den echten Malte zu zeigen, so, weil das der echte Malte ist für meine Freunde und für meine Familie. Und ne, aber innerhalb dieses künstlerischen Ausdrucks habe ich versucht, möglichst klar das zu schreiben, was ich wichtig finde. Und halt auch unter dem Vorbehalt, diese Texte, die ich geschrieben habe, das sind nicht Texte, bei denen ich währenddessen versucht habe, dran zu denken, dass die irgendwann mal veröffentlicht sind. Ich habe von solchen Texten unzählige geschrieben, weißt du? Also es ging mir halt vor allem darum, ich habe währenddessen kein Social Media gemacht und nichts, weil ich diese Stimme in mir nicht haben wollte, zu denken, ah, was ist eigentlich, wenn dieser Satz jemand mal liest? So, ne? Mhm. Was macht das denn mit einer Person und so? Und trotzdem ist das natürlich mit drin, weil irgendwann kommt dieses Kuratieren. Und dieses.
Wann ist das gekommen bei dir?
Naja, das ist immer wieder zwischendurch gekommen. Und das Einzige, was ich machen kann, als irgendwie halt auch soziales Wesen, ist halt zu gucken, dass ich die Stimmen wahrnehme. Und dann vielleicht, und das ist für mich eine so der wichtigsten Erkenntnisse in den letzten Monaten und Jahren gewesen, es dann trotzdem zu machen. Dieses trotzdem, dieses Wort, das ist für mich so wichtig geworden. Irgendwer sagt mir was ich tun oder lassen soll. Und ich merke und sage, das ist falsch, das kannst du nicht machen. Und dann sagen, doch, ich mache es trotzdem. Dass das für mich so Kern der Kunst wird. Und ich glaube, es wird noch mehr Kern meiner Kunst ab jetzt, weil ich jetzt noch mal so mehr ein Gefühl dazu habe. Dass die Sachen auf dem Album sind ja teilweise auch schon wieder Jahre alt, ne? So Texte, Textschnipsel.
Du noch mal kurz zu echte Malte. Ich hatte letztens die Frage, da ging es gleich um Rassismus, da ging es darum, fand ich einen schönen Vergleich. Man fragt ja auch nicht einen Würfel, welche Zahl bist du? Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen die Antwort.
Auf jeden Fall. Menschen.
Also fand ich ein schönes Bild.
Voll. Und ich meine, die Perspektive, die ich auf mich einnehme, ist ja schon genau die. Ne? Ich zoome dann an die 2 ran, was auch immer. So die anderen Aspekte von mir, so die, also wie eindimensionell wäre dieses Bild von mir, wenn das jetzt ich wäre, so, ne? Und inwiefern ist es Teil meiner Persönlichkeit, dass ich eifersüchtig bin oder dass ich nicht oft genug mich um meinen Körper kümmere oder was auch immer, die alle nicht darin stattfinden. Das ist alles auch ein Teil von mir, ne? Und genau, ich versuche da auch sehr, ich habe einen Newsletter, den ich mache, das ist mir irgendwie sehr wichtig, so eine Form von Kontakt zu haben, wo ich auch versuche, das immer wieder aufzubrechen und viel mit Leuten schreibe auch so, ne? Und ich merke, dass mittlerweile die Art von Projektion, die es auf mich viel gab, auch während AMK immer weniger wird und wie ich das genieße, wie ich so sage, ey, ich werde dreidimensional, ich werde mehr als Mensch gesehen und nicht irgendwie als so ein Dude, der halt irgendwie, mit dem man halt machen kann, was man will, so, ne, blöd gesagt.
Was meinst du damit?
Naja, in der Form, in der ich Öffentlichkeit kennenlernen durfte / musste, habe ich natürlich auch festgestellt, wie gerade, oder ich würde noch nicht mal sagen, gerade als Bassist, sondern generell einfach als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ist ja, man nimmt dich wahr, 10 Sekunden an irgendeinem Tag und man will sich eigentlich gar nicht mit dir auseinandersetzen, man will aber irgendwie ein Gefühl zu dir haben und dann entwickelt man irgendwie ein Gefühl zu dir und das ist dann irgendwie das, was du bist, so, ne? Und das auf einmal wirst du damit konfrontiert und das ist ein Stück weit auch einfach so, okay, so funktioniert dann halt auch irgendwie Gesellschaft und Aufmerksamkeit, aber das ist was, wo ich merke, ich will mich dem halt nicht zufrieden geben, so, ich bin halt komplexer und ich habe ganz andere Gedanken und Seiten an mir, die wichtig sind, so, und die zum Beispiel dann auch irgendwie darzustellen oder so und mit zu integrieren, ist irgendwie auch ein Teil von dem, was ich da versucht habe.
Mhm. Nehmen wir uns nochmal mit auf die zweite Hälfte des Albums.
Ja.
Es gibt einen Song, der heißt Bob Buckley, da geht es auch um den Komponisten, gar nicht so sehr.
Es geht, frag mich gerade, inwiefern ich das auflösen will. Also sagen,
nee, müssen wir auch nicht.
Doch,
kann ja jeder mal selber recherchieren.
Kann jeder selber recherchieren, aber ich sag mal so, wenn man sich den Text durchliest und vor allem die ersten Zeilen, analysiert, dann weiß man, wo der Name herkommt. Aber es ist nicht Bob Buckley.
Gut, sehr gut. Dann, Can You Help Me Move, Stand-Up Comedy, Sydney. Dann kommen noch die 7 Sekunden für Julian, Imos und Hasbeen. Vielleicht verbinde ich die Frage, kannst du nochmal antworten auf zum Thema Leiden. Mhm. Du hast am Anfang gesagt, Leute sagen dir, du leidest gerne. Und ich habe das Gefühl, auf dem Album, es ist nicht jemand, der leidet auf dem Album, es ist jemand, der sich auseinandersetzt mit bestimmten Arten von Frust, mit bestimmten Arten von Stationen oder Ereignissen im Leben. Aber wie sehr hat sich dein Verhältnis zum Leiden verändert? Vielleicht auch im Laufe der Entstehung des Albums. Mhm. Es gibt ja auch so ein Leiden von, ich glaube, Judith Holofernes hat es mal irgendwie die leidende Lisa. Also hör auf zu leiden, bitte. Es geht nur. Man kann sich auch verlieben in so eine Art von Leiden.
Ja.
Was hat dir denn geholfen? Oder was war an dem Leiden auch? Oder das, was dir auch. Ereignisse, sag ich mal, die für dich schwierig waren, bei denen du auch vielleicht gelitten hast, die guten Dinge, die du auch mitgenommen hast und bei welchen Stationen war das?
Also ich glaube, um die allererste Frage zu beantworten, ich glaube, dass ich deutlich weniger leide mittlerweile. Und für mich ist Leiden, vielleicht auch nochmal, um irgendwie so ein bisschen über meine Definition darüber zu reden, Leiden hat für mich tendenziell in der Form, in der ich auch dieses Zuschreiben verstanden habe, etwas sich suhlen in etwas, in dem man sich eigentlich nicht suhlen sollte. Und das habe ich auf jeden Fall in meinem Leben gemacht. Und das sind dann immer die Erfahrungen, wo ich mich in so eine Art Opferposition bringe und dann irgendwann zu verstehen, ach, diese Opferposition ist eigentlich eine, in der man sich sehr gemütlich machen kann. Und ich glaube, es war vor allem eine Trennung, die auch auf der EP irgendwie, wo ich mich viel mit auseinandergesetzt habe, die auch schon ein bisschen länger zurückliegt, wo ich im Nachhinein festgestellt habe, ich habe da zu wenig Verantwortung übernommen. So. Und das war, glaube ich, so ein bisschen einer der Punkte, die das sehr verändert haben, wo ich versucht habe, mehr in diese Seite reinzugehen von, ey, es ist nicht schlimm, traurig zu sein und zu trauern und verletzt zu sein oder was auch immer, aber das ist keine Ausrede. Und ich glaube, da dann irgendwie, auch bei den Themen, um die es auf dem Album geht, so sowas wie mein Freund Julian, der stirbt, so nachdem er anderthalb Jahre lang Krebs hatte, so, beziehungsweise anderthalb Jahre bevor er gestorben ist, wurde es diagnostiziert. Das habe ich sowas von als Erlaubnis genommen, auch mir selber weh zu tun. Und das auch auf Arten und Weisen, die ich hatte so ein Freifahrtstein gefühlt für auch so, also zum Glück, in Anführungszeichen, lasse ich es dann vor allem an mir aus und nicht an anderen, irgendwie in meiner Art. Das ist dann vielleicht noch womit ich noch schwerer leben könnte. Aber da habe ich irgendwann auch gemerkt, ey, das ist so eine Abwärtsspirale, rein theoretisch, wenn ich dieser Logik immer weitergehe. Und vor allem auch irgendwie habe ich gemerkt, das wird auch nicht Julian gerecht und das wird auch nicht der Situation gerecht. Und da dann aber irgendwie auch zu gucken, ich will auch nicht diesem Leid aus dem Weg gehen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur mich ablenken und so. Und wo widme ich mich diesem Teil in mir, der traurig ist und der wütend ist oder verzweifelt oder hilflos oder was auch immer? Und wo kann ich auch irgendwie in so eine Art Aktion gehen? Genau, und mir ist das wichtig auf diesem Album auch gewesen, allein durchs Musikalische, dass da auch Hoffnung drin ist und dass das auch, dass man auch spürt, dass diese Lieder und dieses Album der Grund sind, warum ich teilweise durch diese Situation durchkomme. Das hilft mir. Und es wäre nicht fair für mich, deswegen diese Songs zu schreiben und da die ganze Zeit nur Mollakkorde drunter zu legen und zu sagen, oh, mir geht's so schlecht. So, gerade weil ich diese Songs ja teilweise anderthalb Jahre veröffentlichte, nachdem ich die Texte geschrieben habe. Das ist ja gar nicht live.
Mhm. Was ich mich noch gefragt habe bei dem Album, du stellst dir Fragen, du setzt dich mit dir auseinander, bist vielleicht auch auf der Suche nach der Person, widersprich mir, wenn ich falsch liege, die dir am besten gefällt oder nach den Facetten oder mit denen du gerne wahrgenommen wirst und kommst eigentlich zu sehr simplen Sachen zurück oder vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass du gar nicht so wenig brauchst, um zufrieden zu sein. Und du hast ja auch diesen Satz gesagt, has been, also das, was von Kamala Harris, Unburden from what has been. Mich hat erstaunt, dass es so lange, also dass diese Loslösung von so einer öffentlichen Person, beziehungsweise einer Person in der Öffentlichkeit oder im größeren öffentlichen Raum so lange braucht oder so schwierig ist. Was hat das denn so schwierig gemacht? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Judith Holofernes reden, aber zum Beispiel da, ich habe das Buch gelesen und da
die hat man auch anderer so, Leute.
Genau. Ja. Da, wo ich auch gedacht habe, so krass, wie lange die eigentlich braucht, sie mit diesem so ein Verhältnis zu finden, eigentlich zu der, so eine sich ins Verhältnis zu setzen zu dem, was mal war und was möchte ich jetzt sein, wie viel davon bin ich davon noch, wie viel löse ich mich jetzt von Zwängen, wie viel kann ich mich auch überhaupt lösen, und im Endeffekt bin ich dann aber, falle ich immer wieder zurück in dieses, eigentlich möchte ich das ja auch wieder machen und ich möchte auch wieder in diese Rolle dieser öffentlichen Person, und mir fällt es auch ganz schwer, gar nicht öffentlich zu sein, ich ertrage mich selber gar nicht, und bei ihr mündet das dann im Soloalbum oder im Podcast und so weiter, dass sie schon wieder diese Rolle in der Öffentlichkeit sucht, die ich jetzt bei dir gar nicht so sehr sehe, sondern dann natürlich schon in der, na klar, du veröffentlichst das Album, aber ich lese so ein bisschen daraus auch dieses eigentlich einen Wunsch nach, gar nicht so schlimm, wenn ich gar nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit stehe und dafür mehr näher an mir ran dran bin, aber ja, wie ist das bei dir?
Ich würde sogar sagen, dass das jetzt habe ich sehr viele Antworten gleichzeitig, aber ich würde sogar sagen, dass das, wofür diese Öffentlichkeit steht für mich, dass das dass es noch nicht mal vereinbar mit dem näher an mich rankommen. So, ich muss das umschreiben, ich muss das umkodieren, und deswegen heißt das Album auch Has Been, weil das ist ein abwertender Begriff im Kern. So, ich wollte den aber umdeuten. Ich wollte sagen, ey, die Freiheit, da entsteht eine Freiheit draus. Und das Interessante ist, wie ich auf diesen Begriff gekommen bin, beziehungsweise das war, ich habe eine lange Liste gemacht mit Albumtiteln und der stand ganz oben, das war der erste Titel, den ich hatte. Und ich war aber so, irgendwas stimmt daran noch nicht. Ich habe, glaube ich, fast 400 Albumtitel oder so gehabt. So. Und habe das Buch von Judith Holofernes gelesen. Und weißt du, was die, ich habe das in die Hand genommen und ich war so, ah, irgendwie dieses Buch, ich muss das jetzt mal lesen und da gibt es ja auch so Parallelen zu, ne, auch wenn sie nochmal in einer ganz anderen irgendwie so Position und Zeit war und so. Aber erinnerst du dich an die erste Szene in dem Buch? Weil das war für mich wirklich ein kleiner Brainfuck-Moment.
Erzähl mal nochmal.
In der ersten Szene in dem Buch ist sie halt in einem Proberaum von Anmaikantereit. Mhm. Oder beziehungsweise wir haben eine Session gemacht mit ihr mal, das muss irgendwie 2015 oder so oder 16 gewesen sein oder so. Vor 10 Jahren ungefähr. Und sie steht halt in diesem Proberaum und das, ich habe das Buch gelesen, nachdem ich ausgestiegen bin und sie steht im Proberaum und denkt, ah krass, das sind die Nächsten, wir sind Helden. So ungefähr in die Richtung, ne? Nicht genau so sagt sie das. Und ich bin so krass, jetzt lese ich das, während sie diese Situation beschreibt, in der ich auch war, und auch nach der Erfahrung ist von ihrer Band, ne? Und damit hat es so angefangen, dass ich dieses Buch, ich hab Judith das sogar geschrieben, so wie, hat ihre Handynummer noch, sie hat nie geantwortet, deswegen vielleicht habe ich auch ihre Handynummer gar nicht mehr, vielleicht ist sie auch falsch. Aber ich habe das Buch gelesen und in diesem Buch ging es halt irgendwann um das Wort Has-Been. Und als ich das gelesen habe, war ich so, okay, das ist der Albumtitel. So, die Art und Weise, wie sie das auch beschrieben hat, wie sie darauf eingegangen ist, ich habe das sehr, überhaupt das ganze Buch, ich konnte das sehr gut nachvollziehen und ich glaube, dass es nicht weit entfernt von der Sucht, um die es da im Kern geht. Ne?
Absolut, er hatte suchtartige Züge, fand ich auch.
Genau, ja. Und diese Logik, die man halt hat.
Nicht mehr da loskommen.
Das ist, nicht davon nicht loszukommen, das ist die gleiche Logik wie zu wissen, dass es dich nicht weiterbringen wird, den Joint zu rauchen. Aber auch zu wissen, aber es wird halt für ein paar Minuten, wie lange auch immer, wird es halt ein bisschen weniger schlimm sein. Und unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie zum Beispiel auch jetzt, ich finde, es wird eigentlich immer doller, so wie berühmt sein in der Öffentlichkeit stehen, wie das idealisiert wird und wie das dargestellt wird, dass man immer wieder denkt, vielleicht habe ich das aber auch falsch gemacht. Und das ist ja auch was man, ich habe mich viel auch mit Sucht auseinandergesetzt, so, und das ist auch so, das ist so eine Art, ich glaube, man nennt das erlaubungsgebender Gedanke, der dir dann quasi, vielleicht soll ich es nochmal versuchen, vielleicht soll ich es nochmal machen, vielleicht ist ja doch mehr hinter, aber im Prinzip, eigentlich, wenn man.
Man weiß es eigentlich schon, dass man es nicht machen sollte.
Und wenn man dem hinterhergeht und wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dass die Art und Weise, wie berühmt sein auf TikTok oder auf Social Media dargestellt wird, dass das so dargestellt wird, wie es dargestellt wird, davon profitieren Leute. So, das ist für manche Leute Geld, was sie damit machen können. Ne? Und dass man auch merkt, eigentlich und das ist, glaube ich, bei mir mittlerweile ganz klar, ich habe eine sehr, sehr intime und sehr wichtige Verbindung zu Kunst. Und die wird, sobald ich sie in diese Maschine reingebe, leidet die darunter. Und deswegen diesen Schritt dann jetzt auch zu machen, so ein Album und so rauszubringen, Interviews zu geben und sowas, das ist keiner, den ich leicht mache, sondern das ist einer, den ich mir überlege und wo ich versuche abzuwägen, weil ich will Berufsmusiker bleiben, inwiefern begebe ich mich damit in die Öffentlichkeit und inwiefern nicht. Und ich sage viele Sachen ab und ich mache viele Sachen nicht.
Ausgewählten.
Ja, tatsächlich. Also, ne, das ist halt auch etwas, was mir ganz wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute, mit denen ich mich zum Beispiel unterhalte, dass die das machen, weil die auch eine intrinsische Verbindung dazu haben. Und ich versuche halt so auch meine Entscheidung, auch meine Business-Entscheidung zu treffen. So, ne? Was fühlt sich richtig an und was fühlt sich auch in Linie an mit meinen Werten und mit meiner Vorstellung und mit dem meinen Erfahrungen. So, und meine Erfahrung ist halt, und das ist eine, die ist mega irgendwie beknackt, wenn man sie ausspricht, aber ist halt, dass diese Art der Öffentlichkeit und diese Art des Erfolges, die oft propagiert werden, nicht dazu führen, dass man dieses Loch, was man in sich hat, füllen kann, sondern das wird anders gefüllt. Ja. Und ne, während man das ausspricht, denke ich schon so, boah, hör auf zu reden, Rick Rubin. So. Weißt du, es hat so einen esoterischen Kern,
ich weiß schon, dass es vielleicht meinst du, das ist auch, Künstler, die einfach diese Promotouren machen und jeder Zeitung ein Interview geben, egal ob sie es wollen, einfach von ihrem Manager verplant werden, am Ende auch sagen, diese ganzen Zeitungen, mit denen ich 10 Minuten darüber rede, die immer die gleichen Fragen stellen, das bringt mir nichts und das mache ich auch nicht mehr, weil oder das hätte ich mir einfach sparen können und das macht das Loch vielleicht eher größer, als dass es mich erfüllt. Ich weiß nicht, ob du das
ja.
auch mal...
Ja, und gleich, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ne, dieses Game und dieses Musikbusiness hat gewisse Spielregeln. Und wenn du, und das ist ja auch das Ding, wenn du als Judith Holofernes oder als Person, die in der Öffentlichkeit stand, hast du ja nicht nur damit zu tun, dass du x Jahre in der Öffentlichkeit standst, sondern auch mit den Jahrzehnten davor, in denen du es idealisiert hast, in denen du darauf hingearbeitet hast, in denen du dir was davon versprochen hast, in denen du darauf gehofft hast, dann passiert was und dann bin ich endlich nicht mehr so und so und dann werden die Leute endlich so und so zu mir sein, was auch immer. Mhm. Das spielt ja auch mit rein, das ist ja nicht nur das an sich und ich glaube, das ist ja, es ist einfach nicht so leicht es ist nicht so leicht, das zu erklären und es ist nicht so leicht, daraus auch eine allgemeingültige Regel zu machen, weil das gibt es natürlich auch nicht so, ne? Vielleicht habe ich auch diese Sachen einfach, ich lerne Leute kennen, die sind Anfang 20 und haben da intrinsisch und natürlich eine viel bessere Verbindung zu sich, eine viel bessere Verbindung zu dem, was tut mir eigentlich gut, sagen viel früher Nein zu Sachen. So, ich habe halt auch in meinen 20ern Sachen so lange ausgereizt, einfach nur damit Harmonie bestehen bleibt, damit ich gefalle und so, ne? Wo andere wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt hätten, ey, ich bin raus. Und wenn man an einen Punkt kommen will, an dem man irgendwie so erfolgreich ist, wie vielleicht diese Leute, die man idealisiert und die man krass auf dieses Treppchen stellt. Das ist schon, also ja, es gibt, glaube ich, nicht so viele Beispiele, die das schaffen, ohne dieses Spiel mitzuspielen. Und auch ich so jetzt seit, also ein kleines Beispiel dazu, nachdem ich die EP rausgehauen habe, war Tonight, der erste Song, den ich davon veröffentlicht habe, hat viel Aufmerksamkeit bekommen und ich habe mich mit Leuten unterhalten. Und im Prinzip waren das so ernüchternde Unterhaltungen, die ich dann mit Leuten von Labels und so geführt habe, weil unten drunter immer mitschwang, macht es nochmal, so, ne? Und das ist so das Letzte, was man als Künstler hören will, so. Ich will jemanden, der mir sagt, ey, zeig mal, was du noch so kannst. Was hast du noch auf Lager? Also ich finde es total interessant, was du machst. Aber ne, es ist dann viel öfter dieses Ding, boah, Alter, guck mal, was das hier für ein Momentum ist. Wenn du jetzt in ein Jahr ein Album raushaust und bis dahin noch 2 Singles rausbringst, dann können wir das Momentum aufrechterhalten. Wie geil wäre das denn? So. Und dann sage ich aber, ja, dann ist das Album aber scheiße. So. Ja, ja. Mhm. So, und dann, ich brauche halt so lange für das Album, wie ich brauche. Und auch jetzt für das nächste Album. Wenn das 10 Jahre dauert, dann dauert es 10 Jahre. So. Ich will da nie wieder in der Situation sein, in der sich jemand mit mir, so also mit einem meiner wichtigsten Dinge in meinem Leben, das behandelt, als wäre das irgendwie ein ETF-Fonds oder irgendwas, wo man möglichst viel Kohle rauskriegen Business, soll.
Ja. Ja, aber du musst auch aufpassen, ne? Wer mit dem Milch- und Kulturaufzug hochfährt.
Da geht es nur noch in eine Richtung dann.
Ja, sage ich jetzt nichts zu. Genau. Letzte Frage zum Album. Was hat dich denn auch nochmal, um auf den Satz Unburden from what has been zu kommen? Das ist ein schöner Satz, finde ich auch.
Voll. Was hatte ich denn halt zu komplex, um dann die Wahl zu gewinnen, aber es ist eigentlich ein schöner, richtig schöner Satz.
Ja.
Im Gegensatz zu den anderen Sätzen, die es so gibt.
Ja. Was hättest du, was hat dich was hat dir am meisten geholfen dabei, was hat dir am meisten dabei geholfen, dich zu befreien auf dem Album? Also du, ja.
Ruhe, glaube ich. Viel Zeit alleine, viel Hilfe. Ich habe ganz viel Hilfe bekommen von, ich habe meine zweite Therapie, meine zweite Langzeittherapie gemacht. Ich habe mich viel mit Sucht auseinandergesetzt, mit meiner Kindheit. So, also in Ruhe versuchen, mich diesen Dingen zu stellen und zu versuchen, in Verbindung zu kommen mit so der künstlerischen Seite in mir. So, ich glaube, ich kann mittlerweile schon ganz gut sagen, wenn ich etwas schreibe, weil ich das, weil ich das ausdrücken will oder weil ich, wenn ich etwas schreibe, weil ich will, dass das jemand über mich denkt. Und dann halt zu versuchen, das auseinander zu klamüsern und zur richtigen Zeit mir Feedback reinzuholen und so von Leuten, die mich kennen und ja, auch immer wieder Fehler zu machen und so, ne, auch immer wieder so, wenn man oft genug dann irgendwie so gemerkt hat, das funktioniert nicht, dieser Approach, den ich jetzt gerade mache, dann zu sagen, okay, dann lasse ich den jetzt gehen, ich mache jetzt einen anderen. Aber ich würde auch sagen, das ist der erste Schritt in diese Richtung, das Album. So, das ist ein Prozess, der gerade erst losgeht. So, ich habe das Gefühl, oder die EP war für mich auch so der Schritt innerhalb von diesem Beach People-Kontext. So, das war der vorsichtige Versuch. Das waren für mich Songs, die hatten schon mit drin einen Ausdruck, den ich hatte, aber die hatten auch ganz viel mit drin. Bitte mögt mich dafür, was ich mache. So, bitte hört euch das an. So, also, ne, das waren auch schon Songs, bei denen ich vorher dachte, ah ja, für die kann man vielleicht auch ganz gut mal mehrmals am Stück hören, so, ne, und wo ich auch noch, ich weiß noch, dass ich Tonight mal an jemanden geschickt hatte in der früheren Version und gefragt habe, soll ich den noch länger machen, und dann war die Rückmeldung so, ja, lass den noch so kurz, dann wird er doch öfter geklickt, ja. So, weißt du, und ich, ja, weiß noch, dass ich so dachte, ah ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil ich so auch so Angst hatte, dass das gar nicht funktioniert, ne, also in dem Moment war ich noch so, ey, was, wenn ich den veröffentliche und den hört's, niemand hört sich den an, das wäre ja voll die Möglichkeit gewesen. Und im Nachhinein aber immer zu merken, immer wenn ich so eine Entscheidung treffe, die irgendwie mit was mit außen zu tun hat, denke ich nach, scheiße, ich hätte das einfach machen sollen, was ich machen wollte. Weil dann, wenn es dann failt, dann hat man wenigstens das gemacht, was man machen wollte.
Ja, gar nicht so leicht frei zu werden, weil ich jetzt Gedanken dazu, dass ich irgendwie, wenn man über Erfolg spricht, ne, dann hat man natürlich immer diese sehr einseitig oder so eine ganz oberflächliche Definition von Erfolg und kriegen das ja auch immer wieder erzählt. Und solange, bald du dich aber mit Leuten länger unterhältst, finden eigentlich viele diesen Begriff oder macht das schlimme Sachen mit Leuten, ne? Ja. Also von diesem Begriff auch Wachstum, ne? Dass man, wie Wachstum verstanden wird, macht auch, setzt viele Leute unter Druck.
Auf jeden Fall.
Im politischen, und müsste vielleicht auch für bestimmte Dinge mal, also neue Definitionen gesellschaftsfähig machen, ne?
Ey, und ich glaube, das ist, also keine Ahnung, das darf man auch nicht zu oft sagen, aber ich habe das Gefühl, es gibt ein riesen Bedürfnis danach, und es gibt, also, ne, jetzt nicht bezogen auf irgendwie berühmt sein und so, das ist ja auch nur ein Symptom von einem Symptom, so. Ne, halt, das ist halt eins, mit dem ich mich dann zufällig auseinandersetze, aber das Kernproblem, da habe ich das Gefühl, wird im Moment so viel offenbart, wo Leute das Bedürfnis haben, neue Definitionen für zu finden und eine neue Logik, in der wir miteinander interagieren und wie wir Erfolg und wie wir Wachstum definieren und so, ne, diese ganzen Sachen. Und ich finde, wenn man sich anguckt, was mit Leuten passiert, die sehr erfolgreich sind, so, also das liegt auf der Hand, dass das etwas ist, was etwas sehr Ungesundes mit Menschen macht und dass es nur sehr wenige gibt, die darin länger existieren können. So, ne? Also die Zahl an Menschen, die drogenabhängig werden, die sich suizidieren, die dann irgendwann ihre Memoiren rausbringen, deswegen lese ich auch so gerne Biografien, so das ist ja erschreckend. Das ist, oder das ist auch offensichtlich, dass das etwas ist, was ein Riesenversprechen inne hat, das es nicht einlösen kann. Und damit spielt ja auch mit Kernbedürfnissen so, ne? Ich hätte mich, glaube ich, nicht auf diesen Weg begeben und würde das auch nicht so bereuen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass das Kernteile meiner Persönlichkeit manipuliert, verändert und verletzt hat.
Ja. Ja, das ist, vielleicht braucht die Gesellschaft, brauchen wir da alle noch Zeit für, das herauszufinden, obwohl wir es auch eigentlich wissen irgendwie, ne? Irgendwie weiß es auch jeder Mensch so ein bisschen.
Ja, eigentlich. Aber es gibt so genug Ablenkungsmanöver auch so von einem selber, ne? Es ist ja auch immer dieses Resting da, so. Ja. So, klar, ich kann dir jetzt glauben, dass wenn ich weil du warst jetzt schon mal Millionär und du sagst das mir, stimmt, das wird dir nichts bringen, wenn du Millionär bist. Wahrscheinlich ist die Power größer, die sagt, naja, aber bin ich auch ein besserer Millionär als du, ich versuch's mal selber.
Kann man gar nicht unglücklich sein mit einer Million.
Genau. Dann hat man, also dann sind ja diese ganzen
Sachen. Hat dann aber die gleiche Erkenntnis nach 30 Jahren, wenn man dann Millionär war.
Ja, und aber One in a Million ist wahrscheinlich auch einfach mega happy damit.
Das kann gut sein, ja. Ich will noch ganz kurz über das Musikbusiness mit dir sprechen.
Ja, klar.
Weil ich habe so ein bisschen wahrgenommen über die sozialen Medien, dass du auch in letzter Zeit dich so ein bisschen kritisch mit dem Musikbusiness auseinandersetzt, beziehungsweise, dass es auch nicht so ganz leicht ist, beziehungsweise Künstler auch angewiesen sind auf bestimmte Einnahmen, auf bestimmte Ticketkäufe. Und du hast auch gerade gesagt, wie das eigentlich schmerzt in so über etwas, was dir ganz wichtig ist, so wirtschaftlich zu denken. Gleichzeitig bist du abhängig von Pre-Sales, ja, von Merchandise-Verkäufen, von allem Möglichen. Wie gehst du damit um? Beziehungsweise, was würdest du dir auch wünschen, damit du als Künstler auch vielleicht so frei sein kannst, dass du damit gut umgehen kannst oder besser umgehen kannst?
Mhm. Also für mich versuche ich da so weit zu gehen, wie das für mich sich richtig anfühlt. Ne? Also allein diese Logik von solange wir in einem System leben, in dem ich im Supermarkt Geld bezahlen muss und ich Miete bezahlen muss, passe ich mich dem ein Stück weit an. So, ich muss irgendwie dieses Geld zusammenkriegen. So, und so ist es bei der Kunst auch. So, wie weit bin ich bereit zu gehen, Kompromisse einzugehen, damit ich damit Geld verdienen kann, und wo ist für mich wo ist für mich die Grenze gesetzt? Und das Problem, was jetzt entsteht und was schon lange besteht und was immer kritischer wird, ist, wenn ich dem treu bleiben will, wo ich hinterstehe, dann verdiene ich kein Geld mehr. Es gibt für mich keinen Weg, keinen wirklichen Weg, unabhängig Konzerte zu machen, ohne damit Eventim und Co. in die Tasche zu spielen. Es gibt keinen wirklichen Social-Media-Kanal. Ne, es gibt ja so Mastodon und Blue Sky, die so ein bisschen versuchen, dezentral zu arbeiten und dann auf andere Wirkungsweisen, aber es gibt keine Social-Media-Plattform, die wirklich funktioniert und die nicht von irgendeinem absolut verrückten und bescheuerten Milliardär besessen wird. Besessen wird?
Ja.
es gibt keinen wirklichen Streaming-Dienst, der gut genug vergütet und der nicht auch von einem absolut besessenen CEO besessen wird. Und
ja, der ist auch funky, von Spotify ist auch sehr funky, ne?
Der ist extrem funky. Ja, Daniel Eck. Es gibt sowas wie, keine Ahnung, ich kann natürlich versuchen, meine Vinyl zu verkaufen. Ich kann versuchen, Shirts irgendwie fair herzustellen und so, aber dafür, dieses Projekt ist so klein, so ohne meine GEMA-Einnahmen würde ich gar nicht über die Runden kommen. So, das funktioniert überhaupt nicht so. Also ein Projekt muss mittlerweile so groß sein, damit überhaupt Geld abfällt, so, ne? Und klar, ich habe auch gewisse Dinge, die ich versuche, ne? Wir spielen jetzt eine Europatour und das ist auch klar, dass man dann erstmal diese Läden nicht voll macht und so. Aber abgesehen davon, sobald man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie diese Wirkungsmechanismen und die Vergütung von diesen Plattformen ist, das ist so eine Katastrophe. Und ich versuche irgendwie gerade mich so aufzustellen, künstlerisch will ich gar nichts verändern. So, da will ich keinen Kompromiss eingehen. Da gibt es für mich nicht irgendwie, mach den Song kürzer oder so. Das, wenn ich einen 20-Minuten-Song raushauen will, dann mache ich das. So, da lasse ich mir von niemandem reinreden. Also ich nehme Feedback und so entgegen, aber so ist mein Team auch aufgebaut, wenn es da jemanden gibt, der da versuchen würde, was dran zu verändern. So, ich kann mit der Person nicht zusammenarbeiten, das geht nicht. So, die Kunst muss immer an erster Stelle stehen und danach entscheide ich das Fall für Fall. Und ich bin am Überlegen, wie ich aus diesen Konstrukten rauskomme. Und ne, deswegen mache ich den Newsletter. Da kann ich direkt interagieren über Mail. Kann das machen, solange ich will, wann ich will. Und so. Das passt mir einfach vom Format her. Und was ich mit Social Media und so mache, überlege ich nach der Tour. Also die ist jetzt im März. Und ich kann vorher einfach zeitlich, ich habe keinen Bock mehr, mich diesen Sachen gerade zu widmen. Aber mal gucken, vielleicht lösche ich es einfach. Und vielleicht nehme ich auch ein, vielleicht muss ich auch ein, vielleicht gibt es auch nicht den Punkt, an dem ich mich irgendwie wohlfühle mit der Alternative, die dann stattdessen kommt, sondern vielleicht muss ich einfach sagen, ich lösche das jetzt und dann mal gucken, was passiert. Weiß ich gerade noch nicht.
Und gäbe es das, was du dir wünschen willst, also was es mehr geben müsste, gibt es, ist nicht so leicht, ne?
Ich glaube, finde, was daran, was es so schwer macht, ist, dass die Dinge, die ich verlange, oder die ich mir vorstellen würde, zum einen nicht in meiner Hand liegen, aber dass ich die dann auch immer von den Leuten verlange, die mir eh schon folgen, die mich eh schon unterstützen, weißt du? Die Konstrukte, in denen das verwertet wird. Ich kaufe
Tickets, aber kauf jetzt auch noch Merch.
Genau, und kauf jetzt auch noch mal Platten und kauf noch mal mehr Musik und so. Während man eigentlich sagen müsste, nee, warte, es gibt ja das Geld an anderer Stelle. So, das darf halt dann nicht irgendwie Spotify zugutekommen oder Instagram oder TikTok oder wem auch immer, sondern halt den Leuten, die dafür sorgen, dass es diese Plattform überhaupt gibt. Also, dass, ne, dass Spotify überhaupt gewisse Dinge entscheiden kann und so, ist eigentlich, ja, dieser Punkt ist schon lange überschritten, an dem sich das ändern muss. Aber ich habe das Gefühl, die Dinge, die ich mir da wirklich wünschen kann, müssen über, da muss sich das System an sich ändern. Und deswegen ist das für mich auch immer so eine komische Situation, weil ich will am liebsten den Leuten, die mir folgen, sagen, ey, zieht euch die Sachen rein, wenn ihr euch die reinfällt. Wenn ihr keine Geld habt für eine Platte, dann kauft euch keine Platte, dann hört euch das, zieht euch das irgendwo illegal runter. Ist mir egal, ich will, dass ihr diese Kunst hört, so, ne? Ich will nicht, dass ihr dafür verantwortlich, dass ihr dafür sorgen müsst, dass ich irgendwie über die Runden komme oder so, ne? Und das bringt uns in so eine komische Situation, in der ich eigentlich gar keinen Bock habe, da irgendwelche Erwartungen zu haben oder so. Aber ja, keine Ahnung, wie ich das in Zukunft finanzieren werde und so, aber jetzt ist ja erstmal noch genug zu tun.
Ja, und dann sprechen wir später nochmal in 3 Jahren oder so, wie sich das vielleicht verändert hat.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall gute Ideen und gute Leute, die mit denen zusammen man gute Ideen irgendwie umsetzen kann. Und ich glaube, als MusikerInnen und als Kreative bleiben wir mal irgendwie in Deutschland oder in Sachsen oder in Leipzig oder was auch immer, müssen wir uns einfach auch besser vernetzen und solidarischer miteinander sein und irgendwie gucken, wie wir das zusammen wuppen, so, ne? Wie wir da zusammen irgendwie diese Power, die wir haben, durch die Kunst, die wir machen, nutzen. Aber absolut. Es gibt gerade auch wichtigere Dinge, das will ich auch dazu sagen. Das ist natürlich für mich total wichtig.
Beides auf seine Art wichtig
wahrscheinlich. Genau, ne? Aber wir haben ja nächste Woche auch Bundestagswahl und so. Ne? Das ist jetzt auch erstmal, es gibt gerade auch Dinge, die einfach jeder, der sich nicht mit dem ich mich dann teilweise auseinandersetze, nicht auseinandersetzen kann, ist natürlich völlig nachvollziehbar. So. Und das denke ich halt auch so, ja, also meine Platte, so scheiß mal auf meine Platte, so die ich bin froh, dass ich die gemacht habe und ich freue mich, dass die rauskommt und ich hoffe, dass die für manche Leute einfach so irgendwas macht und einfach schön ist. Aber genau, es gibt gerade wichtigere Dinge auch, um die sich gekümmert werden muss.
Zum Schluss darfst du noch eine Musik- und eine Buchempfehlung abgeben.
Wenn du das möchtest. Hast du ja sogar am Anfang gesagt, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Eine Buch- und eine Musikempfehlung.
Was könnte man mal lesen? Was könnte man mal hören? Gerne auch was Kleines.
Also zu hören, das ist leider nichts Kleines. Aber ich höre gerade viele Isley Brothers und ich bin einfach beeindruckt davon. Das ist eine von so Bands, die ich schon tausendmal gehört habe und auch immer mal irgendwie so reingeskippt habe, aber jetzt mal tiefer in den Katalog einsteige. Jeder dritte Song ist einfach irgendein Sample von so riesigen Hip-Hop-Hits. Also so Today Was a Good Day von Ice Cube, I von Kendrick Lamar, einfach so riesige Songs, die da gesampelt wurden. Wenn man mal irgendwie so einen Sonntag die Wohnung machen will und irgendwie Bock hat auf so, ja, irgendwie so Mucke, die man vielleicht sonst nicht hört, vielleicht mal Isley Brothers hören. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich heute gebe, den ich wahrscheinlich an keinem anderen Tag gegeben habe, weil ich es heute den ganzen Tag gehört habe. Und als Buch, boah, es ist echt schon länger her, dass mich ein Buch richtig, richtig umgehauen hat.
Kannst du aus der Kindheit? Aus der Kindheit oder aus der Jugend? Malte Ruck hat noch nie ein Buch gelesen. Schenkt ihm Bücher.
Schickt mir Bücher. Wenn wir schon von Biografien gesprochen haben, dann nehme ich einfach das, obwohl, nee, ich kann jetzt ja auch noch das Obama-Buch nehmen.
Das, klar.
Nee, das habe ich ja eben schon drüber gesprochen.
Weil du gerade nur ein Buch gelesen.
Und ich lese gerade mein zweites. Ich kann das nicht komplett ohne Einschränkung empfehlen. Aber ich lese das gerade. Und es ist nicht das Habe Kerkeling-Buch. Das lese ich auch gerade. Aber es ist ein Buch und ich zögere, das zu empfehlen, weil das ist eine Art Kurs. Und es ist eine Art Kurs, bei der man sich mit der eigenen Kreativität auseinandersetzt. Und das ist auch relativ bekannt. Ich glaube, das heißt auf Englisch The Artist's Way und auf Deutsch Der Weg des Künstlers. Und ich bin gerade in Woche 4 und da sind ein paar Sachen dabei, die mir wirklich jetzt schon sehr geholfen haben. Und das, was mir eigentlich am meisten hilft, ist, da gibt es etwas, das nennt sich Morning Pages. Und das heißt, jeden Morgen schreibt man 3 Seiten nach dem Aufstehen direkt. Und relativ, also ohne Regeln, das, was rauskommt. Und das hilft mir gerade sehr. Und da sind auch sehr interessante Übungen drin. Aber da sind auch ein paar Übungen drin, bei denen ich mir noch nicht so sicher bin, ob die cool sind. Und ob das etwas ist, was ich am Ende, wenn ich es fertig gemacht habe, ich bin ja erst im ersten Drittel, ob ich es immer noch empfehlen werde. Deswegen ist das jetzt mit Vorsicht zu genießen, diese Empfehlung. Aber ich glaube, gerade für Leute, die vielleicht, und denen begegne ich häufiger, die eigentlich Kunst machen wollen und die eigentlich malen wollen oder schreiben wollen oder Musik machen wollen oder was auch immer, wissen oft nicht, wie sie anfangen sollen. Und das ist eigentlich was, wo man gut wieder damit anfangen kann. Und es dauert halt 12 Wochen, rein theoretisch, aber man kann es auch einfach mal genau Pause machen zwischendurch oder so, was weiß ich. Aber das würde ich jetzt gerade empfehlen. Das ist dann kein wirkliches Buch, sondern ist halt wirklich echt so eine Art Kurs. Mhm. Die ich aber zum Beispiel angehe mit so einem Ansatz von, wenn mir das nichts bringt, kann ich da trotzdem viel rausziehen. Und ich glaube, das sollte auch der Ansatz sein, mit dem man rangeht. Also offen sein dafür und auch in Kauf nehmen. Und das ist überhaupt bei kreativer Arbeit, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht immer davon ausgeht, dass man sich hinsetzt und dann wird das Spaß machen oder das wird schön oder oh, dann lerne ich mich kennen, so, sondern das ist manchmal auch wochenlange, zähe, sehr schwierige Arbeit und das ist auch okay. Das ist Teil von kreativ sein und kreativ arbeiten. Deswegen empfehle ich das jetzt. Ich empfehle das jetzt einfach mal.
Heute zu Gast war Maltuk alias Beach People. Sein neues Album Has Been erscheint am 21. Februar. Es ist sehr facettenreich, experimenteller auch als die EP, die 2022 erschienen ist. Hört rein, kauft euch die Vinyl, die CD. Es gibt auch eine CD, ne?
Ja,
und es gibt Merch. Es gibt Merch, es gibt Kappen. Malte trägt die gerade Mama. Yeah, ist Mama, I might be coming home, ne?
Ja.
Das ist genau.
Kommt in den Longsleeves, es gibt T-Shirts, kommt zur Tour, wir machen Europa-Tour. Gibt es einen
Schlafanzug?
Leider nicht, habe ich drüber nachgedacht, weil ich das so gern mag. Leider auch nicht.
Dann nichts für mich. Okay. Hört die Musik.
Du hast morgen Karneval,
unterstützt, ne? Malte Huck. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.
Danke für die Einladung.